Willkommen zu Max und die Supply Chain Helden, deinem Unternehmer-Podcast zum Thema Einkauf und Logistik im digitalen Wandel. Gedanken, Erfahrungen und vor allem Erkenntnisse aus dem Bereich Supply Chain Management, ganz ohne Beratermission. Einfach verständlich eben aus Unternehmersicht. Ich bin Max Meister und wünsche euch viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Max und die Supply Chain Helden. Heute mal mit einem Heimspiel. Und zwar sitze ich zusammen mit unserem Leiter Supply Chain Florian Ostendab bei PwC in München. Und wir sind zu Gast bei Stefan Schrauf, Leiter Supply Chain und Operations bei PwC. Und wie kommen wir hierher? Wir haben letztes Jahr den Supply Chain Award gewonnen und Stefan Schrauf veranstaltet diesen ganzen Event und die gesamte Ausschreibung zusammen mit der Logistik heute. Und jetzt wollen wir heute mal ein paar Themen tiefer einsteigen. Deswegen freue ich mich, dass du da bist, Stefan.
Ja, vielen Dank.
Du bist einer der Experten bei PwC rund um das Thema Supply Chain Management. Und jetzt würde mich interessieren, ich habe in einer Studie von euch gelesen, dass bis zu 30% der Firmen oder die Firmen möchten bis zu 30% mehr investieren in ihrer jeweiligen Region. Und das ist ein Trend, den ich noch nicht so gesehen habe. Und es würde mich interessieren, A, wie kommt ihr zu dieser Auffassung? Und vielleicht auch B, was heißt Region für euch? Also möchte ich hier ein bisschen mal den Einstieg finden.
Ja, sehr gerne. Ich glaube, viele der Unternehmen haben wir gesehen oder der Supply Chain Experten waren natürlich die letzten Jahre durch viele der Disruptionen, die wir erlebt haben, entweder auf der Lieferkettenseite, Disruptionen im Bereich geopolitisch, wo es Unstimmigkeiten in Ländern gegeben hat, getrieben worden. Und ich glaube, das Thema Supply Chain Resilienz war etwas, was nicht nur zur Covid-Zeit, sondern schon seit längerem, ich sage jetzt mal, auf der CEO-Agenda gestanden ist. Ich glaube, was wir jetzt aber eine Trendwende gesehen haben, ist, dass das Thema und ich glaube auch getrieben, nicht nur zuletzt durch das, was wir jetzt in Amerika erleben, ganz stark durch Verschiebungen und dass jedem auch ganz klar geworden ist, es wird eine Veränderung der Lieferketten global sich etablieren, um eben, was wir immer nennen, die Value Pools, da wo wirklich Umsatz generiert wird bei Kunden, dass man das sicherstellt und dass man sich als Unternehmen, wenn man global schon agiert, dass man sich hier resilienter, nachhaltiger aufstellt. Und eben dieses resilienter und nachhaltig aufstellen bedeutet eben ganz klar zu erkennen, was sind die Bedarfsrisiken, die man hat in seiner P&L, aber was sind auch die Liefer- und Supply-Risiken, die man hat und dass man das in einen Einklang bringt.
Vielleicht, wenn wir später Rückschlüsse auch ziehen auf uns, Flo, da können wir auch noch mal ein bisschen ergänzen. Also wir alle wissen ja, wenn wir jeden Tag die Zeitung aufschlagen, was aktuell auf der Welt passiert. Ich gestehe, ich versuche das nicht mehr jeden Tag zu machen, weil es mich nicht gerade optimistisch stimmt. Bevor wir auf das Thema Value Pools nochmal eingehen, um es ein bisschen besser verstehen zu können, was sind denn aus deiner Sicht die Hauptgründe, warum wir uns jetzt um eine resiliente Supply Chain kümmern müssten und was sind da auch so die Trends dahinter?
Ja, ich glaube, was wir sehen, und da stimme ich dir voll zu, ich glaube, diese Kurzlebigkeit der Trends und dieser Populismus, den wir auch in den Medien sehen, da müssen wir unsere Supply Chain jeden Tag neu umstellen oder auf was Neues ausrichten. Und ich glaube, so funktioniert Supply Chain Management nicht. Supply Chain Management ist etwas, wo wir uns ganz klar sehen müssen, mittel- und langfristig, wo entwickeln wir uns hin, wo entwickelt sich der Markt hin und welche Schlüsse muss ich für mein Unternehmen ziehen. Das, was tagtäglich passiert, das ist Execution und auch da muss ich gut sein. Aber ich glaube, eine vorausschauende Operations-Leitung muss sich eben diesen Trends erstmal bewusst sein und dann für sein Unternehmen ableiten, was die Konsequenz ist. Und da geht es mir nicht um das Thema USA und was morgen wieder in der Zeitung steht, sondern es gibt gewisse Makrotrends, die sich auch nicht mehr verändern oder die vielleicht mit unterschiedlicher Geschwindigkeit auf uns zurollen, die aber jeder für sich bekannt sein muss, was die Konsequenz ist. Einer darauf ist, dass wir ganz klar sehen, es wird eine Aging Population geben und das wird Stress in den verschiedenen Supply Chains in unseren Ländern hervorrufen. Und wir werden in Zukunft oder in der Vergangenheit haben wir hat es Kriege gegeben über Öl oder motiviert durch Rohstoffe. Ich glaube, in der Zukunft wird es eher eine Veränderung geben, dass Leute Wasserknappheit haben, dass es Essensknappheit gibt und dass wir hier schon eine Veränderung in Zustrom auch von Arbeitskräften oder eine Veränderung haben vom Süden zum Norden, dass wir auch Veränderungen in unserer Workforce haben werden. Und ich glaube, das sind Trends, die nicht mehr aufzuhalten sind, die schon gestartet sind und die wir aber in der Zukunft überlegen müssen, wie wir damit umgehen. Wir haben einen weiteren Trend, ich nenne den USA sagt so schön USA first, aber wir sehen viel mehr, dass Märkte erstmal sich um sich selber kümmern, dass wir mehr Populismus haben in den verschiedenen Strukturen der Länder. Das ist auch ein Trend, der uns noch weiter begleiten wird. Bedeutet, wir müssen mehr und mehr unsere Regionen unabhängiger aufstellen, damit wir am Schluss Stabilität und an den großen Veränderungen der Märkte gut vorbereitet sind. Bedeutet, und ich glaube, wir kommen später noch dazu, ist dieser Trend, und das wird auch durch unsere Studie belegt, Nearshoring, Onshoring, ist das nur ein Lippenbekenntnis oder ist das wirklich Realität? Und da zeigen alle Indikatoren derzeit, dass die Unternehmen das als essentiellen Teil jetzt sehen und die Investitionen in die Supply Chain mehr eine Diversifizierung der Supply-Ketten, Regionalisierung der Supply-Ketten jetzt nicht mehr nur als Lippenbekenntnis, sondern wirklich auch getrieben wird.
Ein Gedanken, den ich also heute erst verstanden habe, ist, ich habe das Thema Nearshoring oder Reshoring eigentlich falsch gesehen, weil ich habe es eindimensional gesehen. Ich habe natürlich nur geguckt, was kommt zurück nach Europa, was kommt zurück nach Deutschland, was wird hier vor Ort gefertigt. Aber so wie ihr es ja auch in der Studie aufzeigt, ist, es geht vor allem ja um das Dahinshoring, wo es wirklich dann auch verbraucht wird, wo die Güter verkauft werden. Das heißt, es gibt auch wenn eine Produktion irgendwie nahe nach Europa zieht, ist es Nearshoring. Aber genauso, wenn ich nach Singapur gehe oder nach Taiwan, dann ist es vielleicht auch Nearshoring, weil ich vor Ort produziere und die Sachen dort verkaufe. Also das heißt, der Trend ist vielleicht weltweit so. Du kennst unsere Firma, wir sind schwerpunktmäßig in Deutschland unterwegs und ansonsten haben wir viele Kooperationen auch innerhalb von Europa. Wie würdest du den Trend einschätzen jetzt für die Region hier, in der wir sitzen, München, Deutschland? Wird da auch die Produktion zurückgeholt oder ist es?
Ja, also wir haben auf jeden Fall für jetzt europäisch oder deutsch orientierte Unternehmen, sehen wir ganz klar den Trend, von ihrer Lieferkette unabhängiger zu werden, von den langen Lieferketten, die kostengetrieben oft von China sind oder von Indien in der Vergangenheit aufgebaut worden sind, dass wir hier einen ganz klaren, wir nennen es Onshoring und Nearshoring-Gedanken haben. Ich sage auch, warum ich da unterscheide ist. Wir sehen, dass Unternehmen wieder zurück in die osteuropäischen Länder kommen oder auch nach Deutschland zurückkehren und hier bewusst in Produktionskapazitäten investieren. Ganz klar ist, dass hier das Thema Digitalisierung, Automatisierung und gleich in neue Fertigungsstrukturen, die Laborkosten stark reduziert haben, also einen hohen Automatisierungsgrad haben, um eben auch diesem ganzen Talentthema einem vorzukommen, aber wieder hier lokal auch zu produzieren. Wir sehen aber weiters, dass auch in Nordafrika oder Türkei Länder sind, in denen Ansiedlungen und Investitionen stattfindet, mit dem Gedanken, dass man von dort auch Europa unterstützt oder beliefert. Also das ist so dieser Nearshoring-Gedanke, dass man dann nicht mehr lange Lieferketten hat, die von Asien bestimmt sind, sondern Lieferketten hat, die entweder in Europa, also Europäische Union sind, oder eben nahe angesiedelt sind. Das wäre dann Türkei und Nordafrika, wo hohe Investitionen stattfinden. Vielleicht, wenn ich noch eins nachsetzen darf, weil ein Teil deiner Frage war, und das ist unserer Diskussion auch geschuldet gewesen ist. Wir sehen aber sehr stark, dass auch asiatische Unternehmen, chinesische Unternehmen stark in Europa und in Amerika investieren, um dort lokal ihr Geschäftsmodell weiter auszubauen und aufzubauen. Und ich glaube, die Logik, dass man Globalisierung an einem Ort produziert und dann die ganze Welt mit seinen Produkten beliefert, ich glaube, diese Geschäftsmodelle, das ist eher der Dinosaurier der Vergangenheit. Und wir sehen jetzt, dass sich diese Unternehmen alle weiterentwickeln, und du hast den Gedanken Value Pool habe ich erwähnt, um dort, wo das zukünftige Wachstum und das zukünftige P&L sozusagen von der Umsatzseite, dass dort auch das Liefermodell nachgezogen werden und dort werden die Investitionen auch gemacht. Bedeutet konkret, wir sehen asiatische Unternehmen, die in Europa und in den USA investieren, mit Produktionsstätten und Warehäusern. Wir sehen asiatische Unternehmen wie die Alibabas dieser Welt, die im Endeffekt das, was wir gesehen haben von den Amazons, die jetzt Warehäuser und auch Produktionsstätten hier vor Ort in Europa investieren, gleich wie in Amerika. Wir sehen das Umgekehrte, dass amerikanische Unternehmen hier in Europa und in Asien investieren. Bedeutet, wir sehen eigentlich weiter Globalisierung, aber nicht durch sozusagen Lieferung aus einem Land und I conquer the world, sondern dass wir das sehen durch ein regionales Supply Chain Operations Konzept.
Wenn ich jetzt da auf Ludwig Meister schaue, also in dem Fall, also wir haben ja als Vertriebsgebiet, sag ich mal, Deutschland. Wir kaufen aber auf der ganzen Welt. Da wäre jetzt meine Frage an dich, Flo. Wir haben ja vorher gehört, welche Disruptions gibt's, und Stefan ergänzt gerne, wenn du das ganz anders siehst, aber in der Studie habe ich mir notiert, sind 12% der befragten Firmen sind bereit für Disruptions. Wie würdest du das jetzt auf so einen Mittelständler, wie es wir sind, Flo, wie schätzt du uns da ein, wenn es von Cybersecurity, Inflation, Tariffs und Ähnliches geht?
Ja, ich denke, da kann der Stefan nachher auch noch was ergänzen. Ich denke, dass wir versucht haben, uns da entsprechend aufzustellen, jetzt bei Cybersecurity mit den entsprechenden Firmen Notfallpläne und sowas ins Leben gerufen haben und auch von Penetrationstest über auch ganz konkrete Absprachen bei uns mit der IT, was tun wir, wenn veranstaltet haben. Auf der anderen Seite ist es auch so, man hat eine Studie gelesen, dass man natürlich auch möglichst schnell und transparent irgendwie auf die Daten zugreifen können muss. Also wenn es passiert in Region X, dass wir relativ schnell wissen müssen, was bedeutet das für unsere Supply Chain und welche Kunden stehen vor allem auch dahinter und welche Alternativen haben wir und wie können wir eine Ansprache da gestalten. Und ich denke, dass wir da schnell in so einer Taskforce agieren können. Ich glaube, das haben wir auch schon ein, zweimal bewiesen. Aber meine Frage oder deine Ergänzung würde mich interessieren, Stefan, reicht das aus? Also auf der einen Seite ist es ja wirklich das Identifizieren der Region, des Kapazitätsengpasses und auch der dahinterstehenden Kundensegmente oder Einzelkunden. Und was muss man aus deiner Sicht für uns jetzt oder für den Mittelständler da noch dazu tun, damit man da wirklich eher zu den Vorreitern gehört und nicht Mittelmaß ist?
Ich glaube, wichtig ist, dass man erstmal Transparenz in seiner Lieferkette sicherstellt und dass man auch weiß, wo hat man denn das wirkliche essentielle Risiko für die gesamte Supply Chain. Und wenn ich von Risiko spreche, ist, man wird nicht jedes Lieferantenrisiko eliminieren können, sondern ich glaube, es ist wichtig, dass man weiß, wo habe ich welche Abhängigkeiten und welche Risikoklassen in meiner Lieferantenportfolio. Und das Wichtige ist, dass ich das korrelieren kann. Was bedeutet das aber auf meine Bedarfsseite, also da, wo der Umsatz passiert? Und wenn man sich das übereinander legt, dann sehen wir sehr oft, dass die Unternehmen diese Transparenz nicht sichergestellt haben. Und bedeutet aber auch, dass im Notfall sozusagen nicht sichergestellt ist, dass wenn es Bedarfsschwankungen oder Veränderungen gibt auf der Lieferanten- oder auf der Kundenseite, dass sozusagen dann der Impact auch aktiv gemanagt wird. Ich glaube, diese Transparenz und dass man klare Segmentierung auf den Bedarfssituationen und Bedarfsrisiken und klare Klassifizierung hat, wo hat man seine Supply-Risiken, ist eine wichtige Aufgabe in den Unternehmen, damit man für den Ernstfall die richtigen Strategien schon davor definiert hat.
Mhm. Also das heißt, das Notfallszenario, was wir jetzt aus der IT vielleicht schon besser verständlich haben, auch wirklich auf die komplette Supply Chain übertragen.
Genau, richtig. Mhm.
Wobei, wenn ich jetzt halt anschaue, unser CRM, das wir ja kundenseitig auch wirklich proaktiv zum Informieren nutzen, wenn wir Erkenntnisse auf der Einkaufsseite haben, wenn ich mir selber eine Note geben darf, dann würde ich sagen, sind wir schon von diesen 12%, die ready sind, nicht so weit weg. Ich glaube, wo es vielleicht bei uns noch mehr hapert, ist auch das Thema wirklich für ein und dasselbe Produkt mehrere Quellen zu haben, sodass jetzt beispielsweise, wenn in Amerika was passiert, wir vielleicht trotzdem noch zwei andere Quellen haben für denselben Produktbereich. Mhm. Also das ist was, da würde ich uns das Zeugnis ausbaufähig vielleicht noch geben. Jetzt nicht in allen Bereichen, aber in manchen zumindest. Ich würde gerne nochmal ganz kurz auf das Thema Value Pools zurückgehen, weil mir der Begriff in dem Sinne, also aus einem anderen Kontext, aber nicht so bekannt war. Inwiefern verändern diese Value Pools strategische Entscheidungen von Firmen? Geht es da nur um, wo möchte ich investieren, sondern ist es inklusive Sales und Marketing oder was brauche ich? Das reicht ja nicht, wenn ich sage, ich baue ein neues Werk in Singapur, da habe ich noch keinen neuen Kunden. Wie kannst du das noch ein bisschen umfassender beschreiben, das Konzept oder die Idee dahinter? Ja.
Also ich habe jetzt konkret Unternehmen, für die ganz wichtig der amerikanische Markt ist, als Beispiel. Den haben sie in der Historie gut aus Europa heraus bedient, mit eigenen Warehäusern und Lieferantenlogiken in Amerika, um vor Ort zu sein. Aber Produktion, die gesamte Lieferkette und auch die Entwicklung wurde aus Europa herausgetrieben. Das sind Unternehmen, für die ist zum Beispiel der amerikanische Markt 30%, 35% von deren Gesamtgeschäftserfolg. Mhm. Und die haben ganz klar gesagt, wenn das weiter Bestand haben sollte, muss ich eigentlich in meiner Supply Chain Operations auch eine America First Strategie haben, um das zu reflektieren, bedeutet die Konsequenz, dass gewisse Assembly-Produktionsstätten auch nach Amerika ausgelagert werden, dort investiert werden, dann aber auch die Managementfähigkeit aufgebaut wird, Ende zu Ende, inklusive amerikanische Lieferanten oder mexikanische Lieferanten oder kanadische Lieferanten mit in diese Supply Chain zu integrieren. Vielleicht Schlüsselkomponenten immer noch von Europa zu beziehen, um eben den Innovations- und Right to Win sicherzustellen. Aber das sind ganz klare strategische Neuausrichtungen, wo sich die Unternehmen dann die Frage stellen, wenn ich das nicht mache, werde ich über die Zeit diesen Markt eher verlieren wie gewinnen. Und ich glaube, das sind so Triggerpunkte und Ankerpunkte, die jetzt in der Industrie klar zu einem Umschwenken auch von der Logik, wo wird investiert, ich als Beispiel anführen würde.
Ich habe vor 2-3 Wochen habe ich mit einem Kunden von uns, der baut Maschinen und Anlagen, gesprochen. Der hat tatsächlich im letzten Jahr alles, was er in Deutschland nicht mehr gebraucht hat, im Zentrallager in die USA geschickt und hat gesagt, das hat er schon mal vorweggenommen. Und der macht was Ähnliches. Also die ganz sozusagen technologisch wichtigste Funktion, die wird weiterhin hier gefertigt, aber alles andere wollen sie versuchen, dann dort aufzubauen. Mhm. Und was ich gar nicht gedacht habe, ist, lustigerweise entsteht für den jetzt wieder mehr Bedarf in Deutschland, weil er halt viel einfach verschickt hat. Mhm. Also deswegen, das kann schon auch einen positiven Effekt auf die Wirtschaft haben.
Und ich glaube, diese Neuinvestition ist auch eine Möglichkeit, in Märkten wie zum Beispiel Amerika, wo der Arbeitsmarkt und qualifizierte Mitarbeiter zu finden extrem schwierig ist, um dann dem Qualitätsanspruch zu reflektieren, sehen wir aber ganz klar, dass durch den hohen Automatisierungsgrad, den die Unternehmen jetzt haben, und auch durch ein Produktionssystem, was sie vielleicht hier in Deutschland entwickelt haben, dass wenn sie das transferieren, sie dann doch auch mit einem Arbeitsmarkt, wo der nicht so qualifiziert ist, doch gute Produkte an den Markt bringen können.
Okay, das heißt, durch die Perfektionierung hier ist es leichter, das auf dort zu übertragen, genau. Und auch vor Ort vielleicht günstig hochqualitative Maschinen zu bauen oder Anlagen oder Produkte.
Ja.
Okay, das habe ich auch nicht auf dem Schirm gehabt. Wie siehst du denn jetzt sozusagen die mittlere Zukunft? Also jetzt der Flo und ich, wir müssen uns überlegen, was wir im Bereich Supply Chain Management optimieren wollen. Wenn du jetzt halt, auf die geopolitischen Entwicklungen schaust und mit unserer Firma im Hinterkopf, was sind die Themen, die wir uns vielleicht aus deiner Sicht noch anschauen sollten?
Ja, also ihr habt ja den Supply Chain Award gewonnen und das ist ja eine Auszeichnung, dass ihr Supply Chain Excellence Ende zu Ende wirklich für euch in eurem Geschäftsmodell implementiert habt. Ihr seid aber doch noch ein Hidden Champion, sage ich jetzt mal. Also ich glaube,
ein kleiner Hidden Champion.
Genau. Ja. Und ich glaube, tu Gutes und rede darüber ist etwas, dass diese Fähigkeiten, die ihr erlangt habt in eurem Geschäftsmodell, dass man das breiter streut und dass auch andere davon lernen oder dass vielleicht das auch als Service für andere mit angeboten werden kann, ist etwas, wo ihr da eine gute Fähigkeit erlangt habt. Aber ich glaube, das kann man gerade auf der Vertriebsseite, mehr Kunden zu bedienen, vielleicht mehr auch in Partnerschaften, dass ihr einen Teil der Supply Chain von Kunden, die sich in diesem Segment sehr schwer tun, das als Service für die mit übernimmt. Und auf der anderen Seite gibt es, glaube ich, noch einige an Hausaufgaben, wenn wir auf der Supply- und Produktseite schaut. Wo gibt es vielleicht mögliche Erweiterungen vom Produktsortiment, dass ihr auf eure Erfolgsplattform bringen könnt? Und wo gibt es vielleicht auch im globalen Kontext Lieferantenrisiken, wo ihr sagt, da kann ich durch Dual-Strategien, durch eine höhere Transparenz, vielleicht auch in die Tier 2 rein, für eure Kunden das Risiko weiter reduzieren. Und ich glaube, das sind einfach noch Aufgaben auf eurer Reise, die uns aufgefallen sind, an denen ihr eh arbeitet, aber ich glaube, was euch gut tut, da vielleicht noch breiter aufgestellt zu sein. Mhm.
In Richtung der flexiblen und resilienten Lieferkette ist ja in der Studie auch das Thema Plattform-Ökosystem mit verankert. Und in Kollaborationen war ich jetzt gerade auch vor kurzem auf einer Weiterbildung, wo wir darüber gesprochen haben, einfach auch die Rückintegration von Daten von Lieferanten, aber auch von Kunden. Und ist ja genau in dem Sinne von unserer End-to-End gedachten Lieferkette. Jetzt, wo legt man da den Fokus drauf oder wie startet man, um da wirklich noch stärker in die Rückkopplung zu gehen und wirklich die Daten auch in alle Richtungen so zu nutzen, dass man dieses Plattform-Ökosystem-Denken auch wirklich bei uns in so einer Unternehmensgröße integrieren kann, aus deiner Sicht?
Also ich war sehr stark oder sehr beeindruckt, dass ihr es eigentlich geschafft habt, als kleineres Unternehmen doch eine 360-Grad-Datensicht und Datenstruktur auch zu haben, über CRM-System, über ERP-System, über Lieferantensystem. Und das ist etwas, was größere Kunden oftmals Herausforderungen haben. Bedeutet, ihr habt eigentlich die Plattform und die Grundlage gerade für ein effizientes, datengetriebenes, ich nenne es jetzt Service- und Spare-Part-Management-Logistik, da habt ihr Exzellenz erreicht, gerade auch durch Daten und Prozesseffizienz, die ihr weiter entwickelt. Ich glaube, diese Fähigkeit und diese Plattform, das ist etwas, was im Kern viele eurer Kunden fehlt, weil die natürlich ganz einen anderen Fokus haben. Die setzen sie nicht täglich mit Spare Parts Excellence und Logistik und Order Fulfillment Excellence in diesem Bereich, weil sie nur ein Subsegment von ihrem Portfolio ist, auseinander. Und ich glaube, da habt ihr eine Möglichkeit geschaffen, wirklich als credible Partner auch für eure Kunden und somit das Netzwerk zu den Kunden zu erweitern, aber eben auch Lieferanten und Lieferantendaten mit auf eure Plattform zu geben, dass die vielleicht durch Ludwig Meister eine Möglichkeit haben, im deutschen Markt oder in eurem Segment auch Fuß zu fassen. Und da denke ich eher an die kleineren Equipment- oder Parts-Lieferanten, die gar kein Vertriebsnetz oder Logistiksystem in Deutschland aufrechterhalten können und ihr eigentlich da eine perfekte Plattform auch seid. Hohe Produktqualität mit eurer Liefer- und Serviceversprechen hier als Credible Partner auch zu agieren. Deshalb glaube ich, Partnerschaft geht in beide Richtungen und ich vertraue und glaube mehr und mehr auch in ein Ökosystem, dass man vertrauenshaft aufbaut, weil ich glaube, das ist langfristig so, dass sich dann jeder auf seine Kernkompetenz auch berufen kann und die kombiniert mit der Kernkompetenz von anderen.
Das heißt jetzt nur für mich, also als Zusammenfassung, die richtigen Informationen bei unseren Partnern erfragen, abrufen und auslesbar nutzbar machen, noch in einem deutlich größeren Ausmaß, als wir das jetzt tun, und das dann auf der Vertriebsseite nutzen, um gerade den Kunden einen Mehrwert zu bieten, die das selbst vielleicht nicht können, nicht wollen oder auf jeden Fall nicht in ihrer Kernkompetenz verankert haben, weil sie ja einen Maschinenbau oder sich auf irgendwelche anderen Themen konzentrieren und da das Bindeglied zu bilden.
Ja, okay. Ja. Danke. Und ein Gedanke ist auch noch, dass man schaut, welche Firmen oder welche Hersteller, Lieferanten haben vielleicht keinen guten Footprint Stand heute in Deutschland und könnten das natürlich auch eine interessante Markteintrittshilfe sein, dass man einfach schaut, dass wir sozusagen durch unsere tägliche Arbeit helfen, deren Vertrieb ja überhaupt erst möglich zu machen oder eben zu erleichtern.
Mhm. Ja, ich glaube, da ist auch eine Chance darin, weil wir haben ja fortgesprochen, dass dieses Nearshoring-Thema bedeutet ja auch, dass amerikanische Unternehmen wie auch asiatische Unternehmen Europa als Markt sehen, wo sie investieren müssen. Und die geringste Market Entry ist, dass man erstmal ein Warehouse und eigene Produkte im Markt hat, die man anbieten kann. Und wenn dann das Risiko reduziert werden sollte, dann könnte so eine Industrieplattform, wie ihr die anbietet, kann eine schöne Partnerschaft sein, damit sie ein Market-Entry-Modell auch haben.
Mhm. Ja, ist klar, das nötige Vertrauen vorausgesetzt. Also man muss ja auch erstmal beweisen, dass man das auch wirklich kann, was man sagt. Aber das ist aus meiner Sicht auf jeden Fall ein Punkt. Was mich noch interessieren würde, ist, jetzt hat ihr beratet ja schwerpunktmäßig Großkonzerne mit Milliarden Umsätzen. Jetzt haben wir auf der einen Seite den aktuellen geopolitischen Stand, dann haben wir Makrotrends wie AI und überalternde Gesellschaft. Was sind denn so die aktuellen Aufgaben, mit denen ihr betraut werdet? Also was sind die Themen, die jetzt so wirklich gerade top of mind bei den Kunden sind?
Also top of mind bei Kunden ist wieder eine Effizienz- und Kostendiskussion bei den meisten unseren Kunden. Einfach getrieben durch Unklarheit und Unruhe und einfach einen hohen finanziellen Druck, den eigentlich querbeet die Industrien derzeit haben. Und bedeutet, dass viele Kosteneffizienzsteigerungsprogramme bei unseren Kunden laufen. Klassisch, wie das vor vielen Jahren waren, damit man sozusagen die Hausaufgaben entlang der gesamten Wertschöpfungskette macht und da das nächste Level von Effizienzsteigerungen holt. Nicht nur durch AI, auch durch ganz die klassischen Hebel, dass man wieder Lean-Konzepte auch von, dass man sich das Footprint nochmal ansieht, dass man eben gewappnet für die Zukunft ist. Das ist ein Thema. Das zweite Thema ist ganz klar, dass man, ich nenne das Ausrichtung des Unternehmens. Viele der Unternehmen überlegen sich schon, wie sie mit diesen großen Veränderungen vorgehen und wo sie ihr Geld in Zukunft investieren. Und da ist ein Bereich des Investments in ganz klar die Digitalisierung der Geschäftsprozesse Ende zu Ende, neue Technologieplattform, Prozessplattform und auch Datenplattform zu etablieren, um einfach die nötige Effizienz auf der operativen Seite sicherzustellen. Und das Zweite ist, wo habe ich eigentlich mein Footprint und meine Weiterentwicklung der Produktionsstätten, der Warehäuser? Eine Diskussion, die wir die letzten Jahre nicht so gesehen haben, aber die mehr und mehr wiederkommt in unserem täglichen Beratungsgeschäft, bedeutet, dass dieses Thema Globalisierung, Regionalisierung der Lieferantenketten jetzt wieder von strategischer Bedeutung gewinnt. Wenn ich ein Beispiel nennen kann, ist, bitte, ja. Wir hatten so viele Produktion, Ansiedlungsprogramme in Europa, aber auch Standort-Evaluationsprogramme für oder M&A-Programme, wo asiatische Unternehmen sich in Deutschland oder in Europa einkaufen oder amerikanische, hat es eigentlich ja in den letzten 4 Jahren nicht gegeben, wie das im derzeitigen Stand ist.
Mhm.
Und der einfachste Art natürlich in einem Markt Fuß zu fassen ist über M&A. Alle Unternehmen, die vielleicht nicht strategisch gehandelt haben und in Ramp-up von Produktionsstätten investiert haben, jetzt das aber kurzfristig auch brauchen, weil Tariffs und andere Risiken vor der Tür stehen, die bedienen sich dann durch Beteiligungen oder M&A Hebel, um ihre Operations und ihren Footprint zu verändern.
Wenn du du hast vorher gesagt Globalisierung, aber auch Regionalisierung, der dritte Begriff, der für mich da so ein bisschen mit dranhängt, ist das Thema Standardisierung. Immer auch ein Thema bei unseren Kunden. Sie haben sehr viele verschiedene Teile, die sie brauchen. Auf der anderen Seite wollen sie aber auch customizen können, damit sie sich auf den Kunden anpassen. Siehst du da irgendeine Veränderung? Also, dass das wichtiger oder unwichtiger wird? Oder ist das vielleicht gar nicht mehr so ein Thema, weil ich viele verschiedene Fertigungen aufbaue? Oder?
Nein, ich glaube gerade, dass das Thema Variantenmanagement und Exzellenz im Variantenmanagement zunimmt. Speziell auch, wenn man das ganze Thema und Nachhaltigkeit, das ist in unserer ganzen Diskussion jetzt noch nicht gekommen, dass ich sage immer, das ist vielleicht ein Gang, es fühlt sich so an, als ob ein Gang zurückgeschalten worden ist in der derzeitigen politischen Diskussion. Ist aber so, dass dieses Thema uns weiter erhalten bleibt und ein High-Prio-Thema ist. Deshalb ist eigentlich der größte Hebel nicht nur in der Operations zu suchen, sondern in der Entwicklung des Produktes, im Variantenmanagement, in der Auswahl der Materialien. Und da liegt auch die Chance, dass man Zirkularität in der Supply Chain oder in so einer regionalen Supply Chain in der Zukunft mitdesignt. Und deshalb hat R&D und Operations in ihrer Gemeinsamkeit ein Revival im Moment.
Mhm. Also ich sage bei uns immer, Kundenzufriedenheit fängt im Einkauf an, aber dementsprechend muss man vielleicht, also wir haben jetzt in dem Fall keinen R&D, aber vielleicht muss man das noch einen Schritt zurückdenken und sagen, wenn ich wirklich ja, flexibel in der Region gut produzieren will, dann muss ich einfach du hast das Variantenmanagement genannt, das muss ich natürlich echt mitdenken und mitentwickeln, ja. Muss ich auch mit den Kunden möglichst früh sprechen und schauen, was sie wirklich brauchen.
Mhm. Wenn ich da ja, vielleicht ansetzen gerne. Darf, ein Gedanke ist, auch wenn ihr kein eigenes R&D habt, aber trotzdem der Einkauf hat ihr spezifisches Produktwissen, kennt die Lieferantenstrukturen für dieses Produkt und kennt auch zum gewissen Grad, und ich glaube, das ist wichtig, die technischen Spezifikationen. Weil von eurem Kunden her denkend, wenn es um Substitutionen gibt, Alternativen zu einem Produkt, was vielleicht nicht verfügbar ist, der Kunde ist ja will nicht nur das Produkt haben, sondern will ja eine technische Lösung. Das heißt, umso mehr man eben diese technischen, inhaltlichen Kompetenzen hat, kann man auch gerade in dieser Substitutionslogik, Alternative Supply Logiken als Partner dann auftreten.
Ja, und das ist tatsächlich bei uns eine große Aufgabe. Gell? Wir haben so ein großes Sortiment.
Mhm. Ja, und die Schwierigkeit besteht zum einen in dem von dir beschriebenen Know-how und zum anderen aber auch, also wenn das Ganze skalierbar sein soll und effizient sein soll, muss es auch automatisiert abrufbar sein. Und zwar wirklich aber mit den Details dahinter, dass wirklich die Abweichungen auch klar sind und dass man weiß, ist das wirklich ein Alternativprodukt oder ist es nur ein Alternativprodukt mit zusätzlicher Erklärung. Auch das ist bei uns, glaube ich, häufig der Fall. Das macht's.
Und ich glaube, da werden wir in Zukunft, wird es wichtig sein, nennen Sie es mal Wissensmanagement in den Unternehmen gut verankert haben, weil diese Aging Population, die wir haben, bedeutet ja, dass viele der Mitarbeiter, die dieses Wissen haben, was vielleicht nicht dokumentiert ist, das muss irgendwo nachgehalten werden, damit man auch den Kunden oder seine Supply Chain richtig beraten kann. Ich glaube, das ist eine Aufgabe, der wir uns alle stellen dürfen, was aber eine Konsequenz auch ist von der Veränderung in der gesamten Personalpyramide, die die Unternehmen haben.
Das heißt, ja. Intern heißt es für uns der Umbau vom Wer liefert was Lieferantendatenbank mit Alternativen hin zum alternativen Bot, der wirklich auch die Spezifikationen und andere Dinge abgleicht und vielleicht auch ein Wissen implementiert haben kann von Mitarbeitern, die da entsprechend aktuell gut aufgestellt sind.
Ja, also das wird für uns eine Riesenaufgabe. Bei uns gehen 30% die nächsten 12 Jahre in Ruhestand. Das sind 100 Personen. da müssen wir uns wirklich gut überlegen, wie wir das hinkriegen, dass wir das Wissen in der Firma halten. Vielleicht zum Abschluss, weil ich finde eigentlich ganz gut, was du vorher gesagt hast zum Thema Collaboration und Kooperationen. Das ist ja eigentlich auch was, was uns antreibt. Deswegen machen wir auch den Podcast hier. Wir sagen ja immer, it's all about sharing. Es geht darum, dass man gute Ideen verteilt, weil am Ende eben viele davon profitieren. Wenn du jetzt auf deine tägliche Arbeit schaust, dieses Thema Kollaboration und eben auch Kooperation innerhalb der Supply Chain, ich kann nur von mir aus sagen, es ist ganz oft noch so, dass jeder so Walled Gardens hat und versucht, möglichst wenig zu kooperieren. Und es ist wirklich, man fühlt sich manchmal wie so ein Missionar und muss dann, meint, da müsste man irgendwie noch was erklären, dass wir gar nicht die bösen Buben sind, sondern wir wollen einen Mehrwert generieren durch Kooperation. Wie ist da aus deinem Gefühl heute der Stand, wenn du mit den Konzernen sprichst?
Also wir sind ja Vorreiter in dem Thema, wenn wir immer sagen, Supply Chain ist eigentlich ein strategischer Asset für ein Unternehmen. Und Supply Chain heißt dann für mich nicht Funktion, sondern die Integration unterschiedlicher Funktionen. Und ich sehe halt schon noch sehr oft, dass und deshalb stimmt mich das auch sehr positiv, dass Produktentwicklung und Operations, das sind einfach zwei Ressorts, die noch nicht so eng zusammenarbeiten, aber das wird wichtiger denn je in der Zukunft werden und uns eigentlich auch durch diese, ich nenne es jetzt mal, Sustainability-Transformation eines Unternehmens erfolgreich zu führen, wird genau diese Kollaboration wichtig sein. Wenn es um das Thema Resilienz geht, da wird die Kollaboration mit Lieferanten und auch der eigenen Produktion, das ist ein Spielfeld, wo auch historisch oftmals unterschiedlichste Ziele verfolgt worden sind. Und da merke ich, dass sich diese Ressourcen auch annähern. Und für mich ist es halt so, nicht immer die größten Firmen haben wirklich dieses End-to-End-Supply-Chain-Denken und Konzepte implementiert, sondern es sind eher teilweise auch die mittelständisch, die kleineren Unternehmen, die vielleicht auch gar nicht die Ressourcen haben, unterschiedlichste Departments zu haben, die da nach einer höheren Integration schon gestartet sind und das uns eigentlich vorleben. Mhm.
Also mein sozusagen Eindruck aus dem alltäglichen Leben ist, dass es bei uns intern in einigen Bereichen, dass das schon gut klappt, auch wirklich gemeinsam und kollaborativ die beste Lösung suchen. In Richtung Kunde funktioniert es ganz oft nur, wenn der einen echten Schmerz hat. Also wenn er wirklich sagt, das und das passt nicht, wie können wir das gemeinsam angehen und lösen? Und in Richtung Lieferanten ist es teilweise wirklich noch schwer. Der Flo, du hast vorher von einem Beispiel berichtet. Vielleicht magst du das noch kurz sagen, was wir da machen, weil das eben schon aus unserer Sicht wieder was Besonderes ist.
Also auf der einen Seite geben wir unseren Forecast weiter, also wirklich auf täglicher Basis mit allen Veränderungen und ein paar Infos zu unseren Lagerbeständen und so. Und auf der anderen Seite kriegen wir zum einen auch die Lagerbestände, die geplanten Produktionskapazitäten, Engpässe beim Rohmaterial. Also das ist schon eine tiefe Kollaboration, das bekommt man wirklich nicht von jedem. Und wissen auch, welche Materialien geplant, ungeplant sind, wo kümmert sich wirklich jemand in der Disposition drum und wo nicht. Also das heißt, wir haben sehr viele Einschätzungen auf Einzelproduktebene. Und das hilft uns natürlich zu wissen, wo muss man Fokus drauf legen. Und auch unsere Risikoeinschätzung pro Material verändert sich dadurch natürlich, weil bei den einen, die wir als kritisch sehen, finden wir raus, okay, die haben alles auf dem Schirm, brauchen wir vielleicht gar nicht so kritisch sehen. Auf der anderen Seite die Dinge, wo wir vielleicht gedacht haben, das läuft, sieht man dann anhand der externen Daten, oh, da müssen wir vielleicht extra hinschauen. Und das ist aber eine Tiefe, die erreicht man, also da haben wir schon lange darauf hingearbeitet, um es mal so zu sagen, dass wir da hinkommen.
Ja. Ich glaube, da ist es, und da komme ich wieder zurück, was ich über Transparenz und Risikomanagement. Ich glaube, man kann so eine tiefe Integration nicht über alle Einkaufskategorien oder über alle Kundensegmente, sondern ich glaube, es ist wichtig, dass man sich gemeinsam im Management priorisiert. Was sind die Klassifizierungen der Einkaufsbereiche? Welche haben ein hohes Risiko? Wo habe ich als Unternehmen auch einen Mehrwert, einen Nutzen, damit ich, weil Kollaboration, das ist auch mit Kosten und mit Fokus. Und den muss ich klar und richtig setzen auf der Lieferantenseite, gleich wie auf der Kundenseite, damit ich, und unsere Ressourcen sind ja nicht maximal verfügbar, dass ich hier den richtigen Einsatz finde. Und ja. Ich glaube, das ist schon auch wichtig, weil was gute Kollaboration bedeutet, hängt immer vom Interaktionsmodell ab und auch was für eine Beziehung möchte ich mit diesem Lieferantenpool haben, gleich wie meinem Kundenpool. Mhm. Und es ist einfach so, es wird nicht jeder Kunde gleich wichtig sein, sondern da gibt es ja auch eine gewisse Logik, wo man auch seine Zukunft setzt und wie man die auch weiterentwickelt, seine Unternehmensstrategie.
Ja, genau. Also lieber mit weniger kollaborieren, aber dann richtig und eben so, dass es sich sozusagen zum Invest lohnt und dass es im Verhältnis steht. Da passt eigentlich meine letzte Frage noch ganz gut dazu. Nochmal schnell den Bogen zum Supply Chain Award. Den veranstaltet ihr jetzt ja wirklich seit Jahren auch zusammen mit der Logistik heute. Ganz naiv gefragt, warum macht ihr das denn eigentlich?
Ja, also ich bin sehr stolz, weil wir haben das in diesem Jahr Premiere. Es ist das 20. Jahr in Folge, wo wir diesen Award haben. Und ich glaube, das zeigt auf der einen Seite, dass uns das Thema am Herzen liegt, dass wir das auch in die Industrie raustragen, in die Unternehmen raustragen, um am Endeffekt die Funktion Supply Chain Management, dass die den Stellenwert in den Unternehmen auch bekommt, dass Supply Chain nicht nur ein Umsetzungsorgan ist, sondern dass, wenn man das richtig betreibt, eigentlich der Right to Win eines Unternehmens klar verbessert und auch klar positioniert. Es gibt Unternehmen, wo im Endeffekt, wie bei euch auch, eigentlich die Supply Chain Excellence das Kernrückgrat oder Teil des Businessmodells so ist, dass ihr sonst nicht existent wärt. Ja. Das wollen wir, dieses Verständnis wollen wir für all die Teams, die draußen im Markt täglich arbeiten, Kundenprobleme lösen, Lieferantenprobleme lösen, dass die für, ich sage jetzt mal, den Schweiß und den Arbeitseinsatz irgendwo auch eine Akkreditierung bekommen und dass dieses Thema den Stellenwert in den Unternehmen bekommt, den es aus meiner Sicht erfüllt, aber nicht immer bekommt.
Ja, super, super. Genau der richtige, sag ich mal, Grund dahinter. Und jetzt in dem Fall, wir waren ja einmal da, der Flo war ja letztes Jahr auch mit dabei. Was ich da wirklich cool finde, auch auf dem Event selber, ist eine gute Community. Da waren spannende Leute, man kann die was fragen. Auch da natürlich teilweise viel größere Firmen, aber man lernt einfach was. Und in dem Fall haben wir da auch ein Common Goal. Ich finde, das Thema Supply Chain Management ist super wichtig für die Gesellschaft, für Nachhaltigkeit, für Unternehmenserfolg. Und deswegen freut mich das auch so, dass ihr da den Award jetzt dieses Jahr dann seit 20 Jahren schon mitverleiht. Und nebenbei durften wir uns kennenlernen und sind heute den ganzen Tag bei euch und dürfen auch was lernen, was ihr über das Thema Supply Chain Optimierung und Operations denkt. Stefan, vielen Dank, dass du dabei warst und danke Flo.
Ja, danke. Ich hoffe, wir können es vielleicht auch nochmal wiederholen, vielleicht, weil dieser Deep Dive heute in die Studie, der war schon aufschlussreich und ich glaube, die Judith Schneider, die, glaube ich, für das Thema Transformation oder Supply Chain Transformation verantwortlich ist, das könnte auch nochmal ein Thema sein. Ich würde es zumindest spannend finden.
Deswegen bin ich so froh, dass ich meinen eigenen Co-Piloten habe, weil der Flo jetzt genau den Punkt, den ich jetzt hier vergessen habe, mit auf die Agenda genommen hat. Also das machen wir auf jeden Fall, machen wir noch einen Deep Dive. Danke Flo und Stefan, vielen Dank für den Austausch und deine Gedanken hier.
Ja, danke von meiner Seite und viel Erfolg auf eurer Reise.
Ja, schön. Dankeschön. Für jeden, der gerne Feedback geben möchte, schreibt einfach eine E-Mail an max@supplychainhelden.de und dann freue ich mich, wenn ein bisschen Feedback kommt. In dem Fall danke. Ciao, ciao.